Notfälle im Kindesalter. Was kann man versäumen, was kann man übersehen? Das war sozusagen der Tenor dieser Veranstaltung. Und ich würde daher gleich dazu übergehen, den ersten Referenten aufs Podium zu bitten, Herr Alexander Rokitansky. Müßig ihn vorzustellen, ich mache es trotzdem. Er ist derzeit Primarius der Chirurgie an der Wiener Privatklinik. Er war langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendchirurgie im Klinikum Donnerstadt, heißt es jetzt, ja, also ehemals SMZ Ost oder Donnerspital. Davor hat er die Kinderchirurgie im damals neuen AKH mitgegründet und war dann dort auch lange Zeit leitend tätig. Er hat ein ausgiebiges internationales Curriculum, was seine Ausbildung betrifft. Er ist in zahlreichen Gesellschaften verortet, zum Teil in führender Position, nur eine, die Franz-Witten-Gesellschaft zum Beispiel zu nennen. Er hat Bücher geschrieben, natürlich sehr gute Publikationen. Das Wiener Kunstherz als eine der auffälligsten aus meiner Sicht zur Überbrückung zur Transplantation und zahlreiche andere, die sich mit der chirurgischen Korrektur von Fehlbildungen beschäftigt haben und dazu auch entsprechende Publikationen. Darüber hinaus ist er von der Stadt Wien und auch vom Österreichischen Bund geehrt worden, auch nicht zuletzt für seine sozialen Aktivitäten. Ich bin daher sehr stolz, Sie ansagen zu dürfen. Bitte sehr.
Lieber Kollege Mann, herzlichen Dank für diese Einleitung und vor allem diese anerkennenden Worte. Für mich ein Labsal, eine Freude. Danke herzlich. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist das Thema der chirurgische Notfall natürlich ein ganz großes. Man kann sich vorstellen, in der Chirurgie ist immer plötzlich ein Notfall und jetzt ist die Frage, was wählt man aus? Und ich habe mir gedacht, dass ich zwei Themenkreise herausgreifen möchte. Einerseits das akute Skrotum und andererseits auch diese traumatische Pankreasläsion. Warum? Weil wir beim akuten Skrotum eine luzide Phase in der Schmerzsymptomatik haben. Das heißt, man kann das durchaus übersehen, das eine oder andere Detail und die eine oder andere Diagnose. Und bei der Pankreasläsion ist es ähnlich, dass oft das Erscheinungsbild laviert ist und es ist doch ein ernster Notfall, chirurgischer Notfall dahinter. Nun, akutes Skrotum ist also eine Bezeichnung, die ein unverzügliches ärztliches Handeln erfordert, um irreversible Organschäden zu vermeiden oder zu minimieren. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand zu Ihnen in die Ordination kommt, dann ist eines wichtig, dass auch der projizierte Schmerz in die Abdominalregion nicht vergessen wird. Das heißt, wenn jemand ein junger Mensch, also in dem Fall auch ein Jugendlicher, ein Schulkind kommt, es hat Bauchschmerzen, dann ist es immer wichtig, auch das äußere Genitale zu kontrollieren. Und dort die Untersuchung einerseits aufzubauen auf die Anamnese, ist ein Trauma vorgefallen oder nicht, dann die Schmerzanamnese, habe ich jetzt gerade vorher erwähnt, Projektion in den Unterbauch und dann auch eine urologische Anamnese, ob dort Entzündungszeichen sind, Harnwegsinfekte vorgefallen sind, eine Missbildung auffällig wäre, etc. Nun, die Leitsymptome bei dem akuten Skrotum ist ein heftiger Schmerz im Bereich des Skrotalfachs, begleitet von einer Schwellung. Das sieht man zum Beispiel an der aufgehobenen skrotalen Fältelung, einer Rötung, einer Hyperämie, so wie es also typische Schmerzzeichen sind, im Zuge einer Entzündung. Dann kann auch das Erbrechen dazukommen und dann wieder der berühmte Hinweis, auch der Bauchschmerz kann aus dem äußeren Genitalbereich ausgelöst sein. Diagnostik ist Inspektion und Palpationsbefund, die Hodenlage, Dann bei einer Nebenhodentorsion auch dieses Blue Dot Sign, das ist aber sein nur tangential erwähnt, der Schmerz bei Elevation, das Frensche Zeichen, nämlich bei der Hodentorsion bleibt dieser Schmerz gleich, bei der Hodennebenhodenentzündung oder bei der Hodenentzündung ist die Elevation des Hodens, führt die zu einer Linderung des Schmerzes, ist der Cremaster-Reflex auslösbar und gibt es vielleicht urologische Begleiterkrankungen. Nun, die apparative Diagnostik beginnt unter Anführungszeichen mit der Diaphanoskopie, dem sogenannten Kaltlicht, das wir seinerzeit noch immer verwendet haben. Wenn eine Hoden geschwollen war, hat man diese Diaphanoskopie durchgeführt, um zu sehen, ist es eine Flüssigkeit, eine Flüssigkeitsansammlung in der Tunica vaginalis testis, oder ist es ein solider Prozess, der dort vorliegt. Dann der Ultraschall, ganz wesentlich im Seitenvergleich mit der Dopplerfunktion, ergänzend noch bezüglich der entzündlichen Komponente ein Blutbild und vor allem ein CAP und den Harn ebenfalls untersuchen mit dem Streifentest. Man kann dann natürlich auch einen Urikult anschließen. Und insgesamt zusätzlich noch die zu einem späteren Zeitpunkt aber in den Raum gestellt auch die Ureterozystoskopie, also die Endoskopie und die Miktionszystourethrographie, nämlich die MCU, wo man beispielsweise dann auch schauen kann, ob ein Harnreflux in die Samenbläschen stattfindet und in den Ductus deferens oder nicht, und dann das MRI bei suspekten Malignom. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Sonografie mit einer dopplergemäß dargestellten Perfusion des Hodens. Wenn ich das akute Skrotum auf die Diagnosen aufteile, so haben wir bei einer Fallzahl von 154 Fällen in einem Jahr diese Verteilung gesehen, und da sehen Sie, bei 25% ist man letztendlich in der Diagnostik dahin gekommen, dass es nicht erklärbar ist, warum dieses Kind oder dieser Jugendliche Hodenschmerzen entwickelt hat. Die anderen Diagnosen sehen Sie hier, und hier will ich herausgreifen, einerseits die Hernie und Hydrozele, die natürlich auch so akut sein kann, dass man hier aktiv werden muss, und ich sage nur ein Stichwort, die inkazerierte Hernie. Nun, grundsätzlich sind die Hernien beim Kind ein Prozess, der sich aus einem offenen Prozessus vaginalis testis heraus entwickelt. Das heißt, um den Hoden herum liegt ja die Tunica vaginalis testis, und die ist kommunizierend mit der Bauchhöhle, und damit sehen Sie den typischen Befund einer Hydrozele. Wenn dieser Leistenkanal offen bleibt, kann das sich weiterentwickeln bis zu einer Hernie. Nun hat dieser Leistenkanal manchmal auch einen klappenartigen Mechanismus, dann kann es zu einer richtigen Überdehnung und zu starken Füllung des Skrotums kommen, sodass man eigentlich gezwungen ist, auch da eine chirurgische Maßnahme zu treffen. Knaben haben in einem hohen Prozentsatz bis zum 6. Lebensmonat einen offenen Leistenkanal. Und nun zu dem Eigentlichen, das ich Ihnen besonders ans Herz lege, die sogenannte Inkazeration, also die Einklemmung, wenn sich hier in einen bereits weit offenen Leistenkanal der Befund einer Hernie ergibt und dort die Inkazeration zustande kommt, das heißt eine Darmschlinge hineingleitet und dann auch in dem Bereich fixiert bleibt. Inkazerationen sind vor allem in den ersten 6 Lebensmonaten, im ersten Halbjahr, in dem man auf der Welt ist, ein Problem. Später ist es weniger. Es kann natürlich vorkommen, aber besonders in den ersten 6 Lebensmonaten ist es gehäuft. Hier sehen Sie den typischen Befund auf der rechten Seite, wo der Inguinalkanal entsprechend überdehnt ist und vergrößert vorliegt durch eine Inkazeration oder auch hier. Hier sollten Sie immer sich die Kulisse anschauen, wie sieht es auf der einen Seite aus, inguinal, wie sieht es auf der anderen Seite aus, und da hat man schon den Hinweis, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Die Operation ist angezeigt, das heißt, man bei einer Inkarzeration ist es so, dass man versucht, diesen Darm zu reponieren, weil wenn auch die Inkarzeration vorgelegen hat, nach erfolgter Reposition die Akutoperation wesentlich weniger Komplikationen hat als die Elektivoperation, wenn es nicht gelingt, den Darm bei der Akutoperation wesentlich mehr Komplikationen hat als bei der Elektivoperation, wo, wie gesagt, der Darm bereits reponiert wurde. Nun, das, was auch selten ist, das ist ein uraltes Bild, das kommt heutzutage, habe ich das in den vielen letzten Jahren nicht gesehen, aber es kann eine Inkarzeration so intensiv die Hodenperfusion stören, dass eine Hodennekrose und eine Atrophie zustande kommt. Nun, jetzt zu dem Problem der Hodentorsion. Die Hodentorsion hat zwei Altersgipfel. Einerseits einen Altersgipfel unmittelbar perinatal oder in den ersten Lebenswochen, aber auch teilweise schon ein Problem intrauterin. Und das ist dann in der Regel eine sogenannte extravaginale Torsion. Das heißt, hier ist die Tunica vaginalis testis und extravaginal kommt es zu dieser Verdrehung des Samenstranges. Das kann so weit führen, dass das Kind geboren wird, der Bub, und man findet im Skrot ein leeres Skrotalfach beidseits oder einseits und es ist bereits der Hoden sozusagen durch eine pränatale extravaginale Torsion abgestorben und resorbiert. Das wären so Beispiele. Dann der zweite Gipfel ist wesentlich später, das sind die Jugendlichen. Und hier spielt diese Torsion ist hier in der Regel eine intravaginale Torsion. Und hier, entschuldigen Sie, das irgendwie mache ich das nicht gut, und eine intravaginale Torsion und hier ist innerhalb der Tunica vaginalis testis der Hoden verdreht. Hier sieht man noch ein Hodenanhängsel. Und dann ein wesentlicher Aspekt, den ich für wichtig achte. Üblicherweise ist die Hodenachse, die Längsachse des Hodens, vertikal oder annähernd vertikal. Wobei im Falle einer Bell-Klepper-Deformity, nämlich wenn die Tunica vaginalis testis hier deutlich auf den Samenstrang in die Höhe zieht, also das heißt eine abnorme Beweglichkeit des Hoden vorliegt, ist die Gefahr der Hodentorsion gegeben. Ein verspäteter Deszensus, wenn das Kind einen Hodenhochstand hat, hat auch eine erhöhte Gefahr, dass hier eine Verdrehung der Gonade zustande kommen kann. Was zusätzlich eine Möglichkeit ebenfalls ist, dass die Gonade in einer oberen Position gehalten wird, obwohl der eigentliche Samenstrang, der eigentliche Funiculus spermaticus lang genug ist, aber durch die Fehlinsertion des Gubernaculum testis kann so ein Mal des Zentus zustande kommen. Das wäre auch ein Hinweis, an den man denken müsste. Abnorme Beweglichkeit des Nebenhodens. Grundsätzlich ist die Hodentorsion meistens so, dass der Hoden durch einen vorbeistreifenden Oberschenkel, wenn die Hodenachse horizontal ist, gedreht wird. Das heißt, Sie haben dann diese Problematik der Malperfusion, wobei hier im Tierexperiment verschiedene starke Torsionen im Ausmaß untersucht wurden. Und das muss also schon eine sehr intensive Torsion sein, dass es zu einer kompletten Ischämie kommt. Wie ist nun die Symptomatik? Plötzlich auftretende heftige Schmerzen, Übelkeit und hier kann auch das Erbrechen dazukommen, eine asymmetrische Schwellung des Skrotums, konsistenter, eher hart, eindeutig gegenüber dem anderen, hart wirkender Eindruck des Hodens, Hoch- und Querstand des Hodens, wie bereits angesprochen, dann das Frensche Zeichen durch Anheben, Hochschieben des Hodens, sind die Schmerzen gleichbleibend, beziehungsweise können sogar in späteren Phasen verstärkt werden. Ipsilateraler Cremaster-Reflex ist nicht auslösbar und der Harn ist unauffällig, der Harnstreifentest, es sind auch keine Entzündungszeichen. Nun, jetzt muss ich wieder zurück, Moment. Ja, wenn wir die Schmerzsymptomatik, was wesentlich ist für Sie, vergleichen zwischen der Torsion und der Epididymo-Orchitis, also der Hoden- und Nebenhodenentzündung, so ist bei der Torsion der Schmerz am Anfang gleich nahezu in maximaler Ausprägung, wie Sie es hier sehen. Dann geht der Schmerz zurück, sodass wir etwa nach 24 Stunden, nach einem Tag, und das ist der Grund, weswegen ich Ihnen das ans Herz lege, nach einem Tag sagt das Kind oder der Jugendliche, naja, in der Nacht, das war oder am Abend gestern nach dem Sport, war es am ärgsten, aber jetzt wird es eigentlich besser. Und das ist sozusagen diese Situation des in ein luzides Intervall übergehen. Da muss man an die Hodentorsion denken. Und im Gegensatz dazu ist bei der Epididymo-Orchitis eine stetige Zunahme der Schmerzsymptomatik. Nun, wesentlich hier die Dopplersonographie. Hier können wir zum Beispiel im Samenstrangbereich, sehen Sie unten auf der rechten Seite, das Whirlpool-Sign feststellen, also diese Verdrehung und Verdrillung des Plexus pampiniformis und der Vasa testicularis. Und letztendlich im Hoden selber keine Gefäßperfusion feststellen. Dann kommt es mit der Zeit zu einer Auflockerung. Je länger der Hoden torquiert ist, umso mehr lockert sich die Parenchymstruktur auf. Und hier komme ich nun zu der Therapie. Es ist gefordert, eine rasche operative oder eine rasche Detorsion, und natürlich auch operativ. Aber man kann auch, wie Sie es hier sehen, auf der rechten Seite versuchen, entgegengesetzt, es dreht sich immer der Hoden von der Außenseite nach innen in der Regel, sodass man in der entgegengesetzten Richtung eine Detorsion durchaus versuchen kann. Nun, es ist nahezu ein hundertprozentiger Organerhalt, wenn das innerhalb von 6 Stunden geschieht, und nachher wird es immer ungünstiger. Verständlicherweise nach 8 Stunden ist auf jeden Fall das Hoden, der Gewebe, auch nach der Heilungsphase, nach der Detorsion sukzessive oder ist reduziert. Gut, wie wird das behandelt? Es gibt hier die akute operative Indikation mit skrotalem Zugang. Die Reperfusion wird abgewartet über einen längeren Zeitraum. Und Sie sehen hier, der Hoden sollte wieder perfundiert sein, sollte halt hier wiederum eine Farbänderung erfahren. Was ein Problem dann ist und nach wie vor auch Inhalt von Untersuchungen und Aspekten, wie man hier dagegen therapeutisch ankämpfen kann, ist der Reperfusionsschaden durch den Oxidationsstress. Die frische Durchblutung mit frischem Blut, mit Sauerstoff, führt letztendlich auch, so wie man zu einer Problematik, und diese Problematik bedeutet auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo man auch über immunologische Vorgänge spricht, eine Beeinträchtigung des kontralateralen Hodens, des gesunden Hodens. Da werden dann zum Beispiel Apoptosen vermehrt festgestellt. Nun, die Orchidektomie, dass man diesen Hoden entfernt, die wird sehr restriktiv gehandhabt. Es kommt aber in einem Spätstadium, wenn der Hoden effektiv solchen Schaden genommen hat, dass er mehr oder weniger komplett nicht mehr vorliegt und dass die Reste dort nur mehr Narbengewebe sind, dann ist immer die Frage, ob man nicht zu einem späteren Zeitpunkt, so wie das hier der Fall ist, eine Hodenprothese implantiert. Die nächste Thematik, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Pankreasaffektion. Hier sind 73 Fälle zusammengestellt, und da sehen Sie beim Kind und beim Jugendlichen, dass natürlich neben dem Trauma auch Pankreasprobleme sind im Rahmen einer Cholelithiasis, das heißt die Steinwanderung letztendlich zu einer Pankreatitis führt, in Problematik der angeborenen Cholelithiazyste, die sehr selten ist, dann die Verschmelzungsprobleme des Pankreasgangsystems bei Pancreas divisum. Das Pankreas bildet sich ja in der embryonalen Entwicklung aus 2 Teilen, die dann im Laufe der weiteren Entwicklung des Darmes, des Intestinaltraktes miteinander miteinander verschmelzen. Wenn die nicht ordentlich abgestimmt sind, sozusagen die Ausführungsgänge, dann kann es da Probleme geben. Und dann natürlich auch im Rahmen Infekt, Mumps etc., beziehungsweise verschiedene Formen der Infektionen, die hier zum Tragen kommen können, die Hyperlipidämie oder anderes. Nun, wenn wir jetzt zum eigentlichen Pankreastrauma kommen, so gibt es von der American Association for Surgery of Trauma, gibt es diese Schweregrad-Einteilung und hier finden Sie, der erste, zweite Grad sind sozusagen milde Formen, das sind Kontusionen des Pankreas, da gibt es auch Lazerationen des Pankreas, aber im Großen und Ganzen kein deutliches Extravasat und das ist die kritische, sozusagen die kritische Betrachtung, kein Extravasat von Pankreashaft in die freie Bauchhöhle oder wenn nur ganz minimal. Ab dem dritten Schweregrad, der die Durchtrennung des Pankreas betrifft und auch Rupturen des Pankreas betrifft, wie zum Beispiel letztendlich auch des Pankreaskopfes, hier ist die Chirurgie gefordert. Und jetzt zeige ich Ihnen eine sozusagen zusammengestellte Übersicht. Sie haben einerseits hier die Schweregrade in Blau in der Mitte, hier haben Sie die Pankreaskontusion, dann die Pankreaslazeration mit weniger als 50% des Parenchyms, peripankreatisch fallweise etwas freie Flüssigkeit und hier sehen Sie ungefähr, wie diese Situationen aussehen können. Es kann auch hier durch die Kontusion der Hauptpankreasgang rupturieren und sich eine Zyste ausbilden im Kopfbereich, im Korpusbereich oder eine Lazeration, die aber weniger als 50% des Pankreas-Parenchyms betrifft. Und hier beginnt sozusagen die eigentliche Chirurgie, die mit einer Transsektion des Pankreas gefordert ist. Deutlich freie Flüssigkeit im Abdomen und die schwere Pankreasläsion zum Beispiel im Pankreaskopfbereich und die Ruptur des Pankreaskopfes, wo meistens bei dem Trauma auch das Duodenum betroffen ist. Und die Ursache des Traumas ist in der Regel ein Fahrradlenker, es kann auch ein Dreiradlenker sein, es kann, also das wäre an und für sich das Typische. Wir fordern ja auch, dass diese Fahrradlenker dadurch außen eine breite Fläche haben, dass das Ende sozusagen pilzartig entsprechend vergrößert ist, damit im Falle einer solchen Kraft-Gewalteinwirkung in den Abdominalbereich, das auf eine größere Gewebezone verteilt ist. Und hier sind die verschiedenen Möglichkeiten der operativen Sanierung und da möchte ich Ihnen nun auch einige Bilder zeigen. Zum Beispiel eine Bank, diese einfache oder relativ milde Pankreaskontusion, die in vielen Fällen auch nur zu einer symptomlosen Pankreaszyste führt. Es kann aber zum Beispiel bei diesem Kind, ein 2 Jahre altes Mädchen, das sozusagen ein Trauma, eine Trauma-Anamnese hat und dann nach einiger Zeit immer wieder erbrochen hat. Und dieses Erbrechen ist immer stärker geworden. Letztendlich hat man dann dazu geraten, eine Untersuchung zu machen. Und hier sieht man deutlich, dass hier im Bereich des Pankreaskopfes ein zystischer Prozess ist. Und dieser zystische Prozess im Bereich des Pankreaskopfes, hier sehen Sie diese Zyste, hat dazu geführt, dass das Duodenum, das hier zirkulär um den Pankreaskopf zieht, dass das Duodenum praktisch zusammengedrückt wurde und die Duodenalpassage beeinträchtigt war. Das war der Grund, warum das Kind gebrochen hat. Nun haben wir diese Situation so gelöst, dass wir diese Pankreaszyste ohne am Pankreaskopf da ausgedehnt zu operieren, das kann dann immer noch mehr Probleme schaffen, mit einer Y-Ru-Schlinge, also mit einer Dünndarmschlinge, end-to-side in diese Zyste hinein anastomosiert haben. Diese sogenannte Zystojejunostomie, hier ist die transmesokolisch dieser Dünndarm hochgezogen und anastomosiert und unten der Rest des Dünndarms geht weiter in den üblichen Verlauf des Dünndarms von der Flexura duodeno-jejunalis und dann diese End- zur Seitanastomose, wo hier die Pankreassäfte, die aus der Zyste kommen, in die Verdauung, zur Verdauung Einfluss nehmen können und die Verdauung mit bewerkstelligen. Nun, eine andere Situation ist die Transsektion des Pankreas. Das habe ich eigentlich in meiner chirurgischen Laufbahn öfter erlebt, nämlich die komplette Durchtrennung des Pankreas. Und hier ist, wie es zum Beispiel hier in diesem Fall war, ein 14 Jahre altes Mädchen, das bei einem Radausflug gestürzt ist. Und das war etwa 2 Tage nahezu symptomlos, oder dieses Kind hat nicht so wesentliche Probleme beschrieben, auch keine wesentlichen abdominellen Beschwerden, und dann sukzessive wurde die Klinik deutlicher, und dann hat man natürlich auch hier gesehen, dass hier eine Radlenker oder hier eine Kontusionsmarke ist, und hat dann das genauer untersucht und hat dann wirklich gefunden, wie Sie es hier sehen, eine komplette Transsektion des Pankreas mit Ruptur des Ductus pancreaticus. Hier sehen Sie es dann offen bei der Operation, wie das Pankreas hier in der Mitte gänzlich rupturiert ist. Diese gelblichen Ablagerungen sind sozusagen Fettgewebsnekrosen aufgrund des ausgetretenen Pankreassaftes. Der Magen ist hochgeschlagen, so ist das dann korrigiert worden, indem also der Anteile des Pankreaskopfes dicht verschlossen wurden, und hier mit einem Y-Ru, Sie sehen schon, das ist eine Operation, die offensichtlich hier häufiger Anwendung findet, die Situation gerettet werden konnte. Ja, hier ist die Anastomose und hier dann das Y-Ru, das den Pankreasschwanz trainiert. Andere Situation, ähnlicher Fall, männlich, 6 Jahre, Fahrradsturz, eigentlich luzides Intervall in der Symptomatik und dann plötzlich doch abdominelle Beschwerden. Dann hier hochgezogen, hier das rupturierte Pankreas, die 2 Teile, auf der einen Seite der Kopf, auf der anderen Seite der Schwanz. Hier hochgezogen eine Dünndarmschlinge, nicht Y-Ru, sondern eine doppelläufige, und so der Pankreasanteil anastomosiert. Das Pankreas ist ein chirurgenfeindliches Organ, es ist spröde, brüchig, blutet leicht und verdaut sich vor allem selber und auch die Umgebung. Also das ist meistens für die Chirurgen, eine Chirurginnen, ein Hochamt. Nun, da sieht man, wie das hochgezogen ist, diese doppelläufige Dünndarmschlinge, und hier in die Pankreasanteile in der Mitte anastomosiert ist. Das ist die Braunsche Fußpunktanastomose, relativ lang, damit hier die Sekrete und die Stuhlpassage problemlos erfolgen kann. Hier da ist wiederum ein 8-jähriger Bub, auch mit so einer Pankreasverletzung, mit einer großen, hier sehen Sie die 2 Pankreasanteile, wie die genau durch den Schlag auf der Wirbelsäule auftreffend, letztendlich das Pankreas bricht in 2 Teile. Das haben wir dann auch korrigiert, so wie ich es Ihnen schon vorher demonstriert habe. Und auch haben wir einen sehr langen, hier, bitte schauen Sie, hier ist die Leber und die Gallenblase, und das war die Appendix, die sich hier in dieser Form präsentiert hat. Da ist der Chirurg natürlich gefordert auch, oder die chirurgische Seele sagt, na, den nehmen wir in dem Fall auch mit, weil wer weiß, was da noch kommen kann. Hier eine Tür fiel dem Kind auf den Bauch, und das hat ebenfalls zu einer massiven Transsektion des Pankreas geführt, wie Sie es hier sehen. Und da wurde aber der Schwanzbereich, nachdem das links lateral der Wirbelsäule gelegen war, diese Transsektion, wurde der Pankreasschwanz resiziert. Hier sieht man dann die Abtragung und den Pankreasschwanz, der gequetscht war, wurde resiziert. Und dann hier eine Zertrümmerung des Pankreaskopfes mit einer ausgedehnten Verletzungszone, wo letztendlich auch eine Y-Ru-Schlinge auf den Kopf anastomosiert werden konnte, was in dem Fall gut gegangen ist. Das muss aber nicht gut gehen. Das wäre eine Belger-Büchler-Operation. Es muss aber nicht gut gehen, sondern es kann natürlich auch dramatischer sein, dass der Pankreaskopf, wie Sie es letztendlich gegen Ende meiner Präsentation hier noch sehen können, nahezu komplett zerstört ist, auch das Duodenum entsprechend verletzt. Und dann muss man natürlich dieses Duodenum resezieren und gleichzeitig auch die Gallenblase samt dem Ductus Cysticus. Und dann ist natürlich hier das Pankreas entsprechend zerquetscht. Der Restanteil, den kann man belassen und kann zum Beispiel diese Rekonstruktion anstreben. Das heißt, end zur Seite implantieren den Ductus Choledochus, der Stumpf, der oben überbleibt, dann hier das Pankreas entsprechend anzuschließen, dass der Ductus Pancreaticus hier die Sekretdrainage erhält und oder ausführen kann und hier end zur Seite hinein, auch postpylorisch end zur Seite hinein den Rest des Duodenums, da kommt es natürlich auf die Durchblutung an, ob dieser Teil noch entsprechend nach der Resektion die Durchblutung erfährt, Pancreatico duodenalis wäre diese Arterie, oder ob man hier ein bisschen tiefer sozusagen hier im Antrum oder von proximal gesehen etwas höher im Antrum die Resektion ansetzt. Das wäre da so ein Blick in dieses Feld hinein und dann letztendlich haben wir da auch die mit einem Tachosilspann die Mesenterialgefäße abgedeckt, um sie zu schützen und dann, wie gesagt, diese Rekonstruktion vorgenommen. Damit habe ich mich beeilt und danke für die Aufmerksamkeit.